Hallo und herzlich willkommen im Lehrerzimmer des Kontrafunks. Mit interessanten Gästen und Menschen aus der Praxis sprechen wir hier darüber, was in unseren Schulen und Kindergärten so los ist. Und wir geben Einblicke in die neuesten Entwicklungen rund um Pädagogik und Bildungspolitik in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Kerstin Kramer. Muss Bildung eigentlich zwingend in der Schule stattfinden? In Deutschland ist die Antwort darauf bisher ein eindeutiges Ja. Hier gilt nicht nur eine Bildungspflicht, sondern eine Schulpflicht. In anderen Ländern ist das anders. In der Schweiz und in Österreich gibt es unter bestimmten Voraussetzungen Spielräume für häuslichen Unterricht. Nachdem wir vor einigen Wochen im Interview mit dem Lehrerausbilder Thomas Gottfried über Argumente pro Schulpflicht gesprochen haben, wollen wir heute in die Perspektive eines Freilerners eintauchen. Jan-Alan Hellermann leitet das Projekt freilerner.online und unterrichtet auch seine eigenen Kinder nach dem Prinzip des freien Lernens. Mit ihm spreche ich über seine Gründe, Bildung außerhalb des Schulgebäudes zu vermitteln. Und im zweiten Gespräch geht es um einen Bildungsweg, der ebenfalls viel zu oft unterschätzt wird. Die Berufslehre. Während in Deutschland das Abitur und der akademische Abschluss für viele noch immer als der Königsweg gelten, zeigt die Schweiz, dass auch berufliche Bildung ein Erfolgsmodell sein kann. Mit dem Volkswirtschaftsprofessor Matthias Binswanger schauen wir auf die Berufslehre in der Schweiz und den Teufelskreis der Überakademisierung. Und auch unsere beliebte Reihe Schule früher geht in eine neue Runde. Dieses Mal erinnert sich mein Kontrafunk-Kollege Markus Fahlefeld an seine Schulzeit. Und damit gute Unterhaltung im Lehrerzimmer. Während in Österreich und der Schweiz Homeschooling oder Freilernen durchaus möglich sind, gilt in Deutschland die Schulpflicht. Und sie gilt als unantastbar. Warum eigentlich? Klar ist, jedes Kind hat ein Recht auf Bildung und Schule ist der Ort, wo Bildung vermittelt wird. Zugleich gibt es aber auch seit Jahren Kritik am Bildungssystem. Zu viel Druck, zu wenig individuelle Förderung. Und es steht die Frage im Raum, ob die Schule wirklich für jedes Kind der richtige Ort ist, um zu lernen. Hier bei uns im Lehrerzimmer diskutieren wir in verschiedenen Interviews die Vor- und Nachteile der Schulpflicht, wie sie in Deutschland praktiziert wird, und die Möglichkeiten und Chancen, sie durch eine Bildungspflicht zu ersetzen. Heute spreche ich mit Jan-Alan Hellermann. Er leitet das Projekt freilerner.online. Damit begleitet er Familien beim freien Lernen und unterrichtet auch seine eigenen Kinder nach diesem Prinzip. Also genau der Richtige, um mit uns über das Thema Schulpflicht zu sprechen. Und damit herzlich willkommen im Lehrerzimmer, Herr Hellermann.
Hallo Frau Kramer.
Herr Hellermann, jetzt sind Sie ja bei uns im Lehrerzimmer, also eigentlich einem Ort, der Ihrem Bildungsverständnis vielleicht nicht ganz so entspricht. Wobei Sie ja sagen, ich bin kein Schulgegner, sondern ein Bildungsbefürworter. Können Sie das zum Einstieg mal näher ausführen? Also was meinen Sie damit?
Ja, da liegen Sie ganz richtig. Ich bin per se nicht gegen Schule in dem Sinne. Ich möchte es differenzieren. Ich bin definitiv für Bildung, aber für eine freie Bildung im Sinne von sich frei entfalten ohne ein Müssen. Dementsprechend ist es das, wo ich den Fokus drauf lege, dass jedes Kind die Chance bekommt, sich frei entfalten zu können nach seinen Interessen, nach dem, was ihn begeistert oder sie begeistert, um zu schauen, was brauche ich denn wirklich im Leben? Also das ist so ein bisschen der Unterschied. Das heißt, ich bin absolut nicht gegen Bildung, im Gegenteil, ich bin absolut für Bildung, aber eben die Art der Bildung, das ist das, wo ich differenziere und wo ich einen Unterschied mit meiner Arbeit machen möchte.
Sie würden wahrscheinlich auch sagen, es gibt ganz viele, viele Kinder, für die ist Schule genau der richtige Ort, aber es gibt eben Kinder, für die ist das nicht der richtige Ort. So zumindest habe ich Sie jetzt verstanden.
Genau, das sehe ich absolut so. Also jedes Kind ist ja ganz einzigartig, also hat seine ganz eigene Art zu lernen und es gibt Kinder, die brauchen diesen Raum, diesen, ich sage jetzt mal, sicheren, geführten Raum, um sich entfalten zu können. Da ist Schule vielleicht der richtige Weg und bei der Schule, da gibt es ja auch viele verschiedene Formen der Schule. Also wir haben natürlich das klassische Schulsystem, dann haben wir freie Schulen und noch freiere Möglichkeiten. Und dann gibt es Kinder, die fühlen sich eher wohl, wenn sie Homeschooling machen oder frei lernen. Ich würde gerne so ein bisschen auf den Begriff des Freilernens eingehen. Freilernen ist für mich die Art zu lernen, selbst zu schauen, was brauche ich eigentlich fürs Leben? Was interessiert mich? Und nach der eigenen intrinsischen Motivation loszugehen und sich das anzueignen, wo man wirklich merkt, aus dem Inneren heraus, das brauche ich, das will ich und das bringt mich im Leben voran, was natürlich sehr viel Verantwortung mit sich bringt, für die Familien damit dann natürlich auch so umzugehen. Wo ich nicht für bin, und das kann ich auch ganz klar sagen, ist Laissez-faireität. Also einfach das Kind sich selbst zu überlassen und sagen, mach mal und mal gucken, was bei rauskommt nach 12 Jahren. Das ist definitiv nicht mein Ansatz, sondern begleitend den Raum für das Kind zu schaffen, sich frei entfalten zu können und als Eltern diese Umgebung zu gestalten für das Kind, beziehungsweise diesen Raum zu halten und sehr feinfühlig zu schauen, was braucht mein Kind eigentlich gerade in diesem Moment?
Bevor wir tiefer einsteigen in Ihr Projekt auch und in das Freilernen an sich, würde ich gerne noch mal eine Frage voranstellen. Also viele Menschen haben ja, wenn sie so an Homeschooling oder häusliche Bildung denken, mehr so eine Schule am Küchentisch vor Augen, also mit Stundenplan, Mathebuch und Eltern so als Ersatzlehrer. Was sind da Ihre Erfahrungen, beziehungsweise was gibt es eigentlich so für verschiedene Formen des außerschulischen Lernens?
Das ist total spannend, weil es unterscheidet sich so individuell, wie das Freilernen auch individuell ist. Es gibt eine Gruppe, die in die Welt zieht als Digitalnomaden mit ihrem Camper, um die Welt zieht, als sogenannter Perpetual Traveler, auf Weltreisen geht und das Lernen damit integriert. Sozusagen über den Tellerrand schaut, um zu schauen, was gibt es denn noch auf der Welt und direkte Erfahrungen sammelt. Dann gibt es Menschen, die wohnen weiterhin dort, wo sie ihr Haus haben, wo sie ihren Wohnsitz haben, leben an dem Ort und gestalten das Lernen dort komplett frei oder in Form von Homeschooling. Oder es gibt Familien, die wandern aus und sagen, ich gehe in ein anderes Land, weil es dort zum Beispiel keine Schulpflicht gibt, vielleicht eine Bildungspflicht, die mehr Spielraum lässt oder das komplett offen lässt, wie zum Beispiel in Irland oder in Italien. Es ist auch sehr, sehr frei, wo es, ja, da gibt es eine Prüfungspflicht, einmal jährlich zum Beispiel, aber es wird sehr, sehr offen gehalten, wie man es umsetzt. Es gibt keinen Lehrplan in dem Sinne, wie es im Homeschooling vielleicht dann auch in einigen Ländern im Rahmen der Bildungspflicht dann gefordert wird, das dann umzusetzen. Also dementsprechend kann man es nicht so genau sagen. Es ist wirklich, jede Familie geht in der Regel ihren ganz eigenen Weg da. Und es ist einfach bunt. Es ist einfach bunt. Ja, ich glaube, das passt vom Wort ganz gut. Wie so ein bunter Blumenstrauß.
Bleiben wir bei dem Weg. Wie war denn Ihr Weg zum Freilernen? Also wie sind Sie zum Freilerner, Vermittler fürs Freilernen geworden? Hatten Sie so eine Initialzündung oder was war da Ihr Weg?
Es war ein Weg. Ich glaube, Weg ist definitiv das passendste Wort. Es war irgendwann der Zeitpunkt, wo wir gemerkt haben, okay, die Schulpflicht rückt näher und wir haben uns in Deutschland sehr, sehr viele freie Schulen angeschaut und geguckt, könnte dieses Lernkonzept das Richtige sein? Ich muss dazu sagen, ich komme selbst aus dem pädagogischen Bereich. Ich habe über 10 Jahre im Schulsystem gearbeitet, unterstützend, beziehungsweise habe Kinder dabei begleitet, die den Stempel Systemsprenger hatten oder haben. Und habe mit ihnen versucht, Wege zu finden, wie man wieder im System klarkommt, beziehungsweise einen Weg gehen kann, sich irgendwie damit zu arrangieren, so wie es ist, und zu lernen. Und es waren oft Kinder, die wirklich an dem Punkt waren, wo auch Heime gesagt haben, nee, es geht nicht mehr, du kannst nicht mehr hier sein. Oder die Schulen gesagt haben, es geht nicht mehr. So, also da dann wirklich auch zu gucken, okay, wie geht's weiter? Und dort durfte ich sehr, sehr viel erfahren über das System Schule und sehr, sehr viel über das Lernen nochmal erfahren und die Bedürfnisse der jeweiligen Kinder. Warum ist es überhaupt so, dass ein Kind nicht lernen will? Und ich bin immer wieder zu diesem Punkt gekommen, dass Kinder unterschiedlich mit einem Müssen umgehen. Also ich sage jetzt mal, im klassischen System ist es ja so, dass ein Kind das leisten muss, was ihm vorgegeben wird in der Schule. Es bekommt eine Aufgabe und die muss es machen. Die Hausaufgabe muss gemacht werden, sonst hat es eine Konsequenz. Und da können wir auch über extrinsische Motivation sprechen. Wenn du es gemacht hast, dann bekommst du eine gute Note. Und entweder zieht diese Motivation oder sie zieht nicht. Aber wenn sie nicht zieht und das Kind irgendwann sagt, stopp, ich mache das so nicht, dann geht es natürlich in eine Verweigerungshaltung und dann gibt es natürlich Auffälligkeiten, die dann irgendwann diagnostiziert werden und es kann dann weiter und weiter und weiter gehen. Was ist anders, wenn Kinder aus der Freiwilligkeit lernen dürfen? Dieses Dürfen, das ist ein, finde ich, ganz wichtiger Aspekt, der mich auf dem Weg begleitet hat. Dann merkt man plötzlich, dass Kinder so gerne lernen und dass Schule plötzlich nicht mehr diesen bitteren Beigeschmack haben braucht, sondern dass es eher heißt, hey, komm, können wir uns hinsetzen? Können wir endlich was machen? Ich möchte es jetzt lernen. Ich möchte Mathe machen. Das ist eine Erfahrung, die ich dann gemacht habe später, die ich zuvor nicht kannte. Weil diese Freiwilligkeit, hey, ich will jetzt lernen, ist etwas, was in der Regel die Kinder nicht zeigen, weil sie sagen, ich will eigentlich gar nicht, weil ich muss ja. Und diesen Weg, der wurde deutlicher und deutlicher und wir haben dann geschaut, okay, wie kann es weitergehen, haben in Österreich geschaut und sind noch weiter gegangen und haben irgendwann gemerkt, nein, es darf diesen Weg geben der Grenzenlosigkeit vielleicht auf der Ebene der Räumlichkeit und haben dann für uns das Lebensmodell angefangen zu leben als Perpetual Traveler, dass wir dort auf der Welt sind, wo es uns gut gefällt, wo wir merken, dort fühlen wir uns gerade wohl und wo wir Kontakt zu anderen Freilernern auch haben. Das hat sich ein Netzwerk entwickelt, über die ganze Welt gespannt, mit vielen, vielen Kontakten, sodass die Kinder Freunde überall auf der Welt auch haben. Und dementsprechend, egal wo man hinreist, man auch Freunde trifft, was natürlich total schön ist und gleichzeitig die Kulturen kennenlernt, über den Tellerrand schaut und wirklich nicht aus Lehrbüchern über andere Länder lernt, sondern lernt, wie die Menschen wirklich dort sind, wie die Kulturen wirklich dort gelebt werden, was ein immens großer Erfahrungsschatz ist. Und das leben wir jetzt seit 4 Jahren, also seitdem die Schulpflicht für uns als Familie, sage ich jetzt mal, begonnen hat. Und seitdem mache ich auch das Projekt und begleite Kinder und Familien auf ihrem Freilerner- oder Homeschooling-Weg oder auch ergänzend zur schulischen Bildung. Also für die Menschen, die sagen, ich möchte aus freien Stücken Bildung erfahren, aus dem Wollen heraus. Dementsprechend alle Kinder, die in dem Projekt sind, sind Kinder, die sagen, ja, ich möchte lernen, was natürlich ein ganz besonderes Flair auch erzeugt, was mir jeden Tag Freude macht, mich an den Tisch zu setzen und zu sagen, hey, danke, dass ich heute wieder arbeiten darf. Ich freue mich richtig drauf. Also das ist so der Weg, den wir gegangen sind bis zum heutigen Tag.
Spannend, aber weil Sie den Begriff jetzt 2-mal genannt haben und ich ihn nicht kenne und vielleicht auch einige unserer Hörer auch nicht, diese Perpetual Traveler, können Sie das ganz kurz in 1-2 Sätzen sagen, was wir uns darunter vorzustellen haben?
Gerne. Im Endeffekt ist es die moderne Variante der Nomaden der früheren Zeit. Es sind Menschen, die nicht ortsgebunden in einem Staat leben oder gemeldet sind, sondern natürlich ihre Staatsangehörigkeit weiterhaben, aber als Menschen auf der ganzen Welt leben und dort sind, wo es ihnen gerade gut gefällt und in der Regel online, also digital, remote arbeiten oder sich Möglichkeiten geschaffen haben zu arbeiten und dementsprechend überall auf der Welt leben können zu jedem Zeitpunkt.
Bleiben wir noch beim Freilernen und bei unserem Thema. Sie sagten den schönen Satz, ich möchte Mathe machen. Also ich glaube, ein Traumsatz für alle Eltern, wenn das Kind das ruft. Dann schauen wir doch mal genauer rein, wie Sie das machen. Also wie sieht denn so ein Freilerner-Alltag ganz praktisch aus? Wie wird da Bildung vermittelt? Wann geht's los mit der Mathe?
Also es ist ganz unterschiedlich. Also es ist eine große Spannbreite an verschiedensten Fächern, aber im Kern liegt Mathe und Deutsch als Grundkompetenzen, weil es einfach aus meiner Sicht nach Türöffner sind, um eigenständig sich alles Weitere anzueignen, nebst dem Aspekt Lernen zu lernen. Also dieses Thema, wie lerne ich eigentlich gehirngerecht? So, das den Kindern beizubringen und zu zeigen, ich kann über meine Grenzen gehen in dem, was ich dachte, was ich kann, indem ich lerne, wirklich zu lernen und eben Mathe und Deutsch und ergänzend durch all die ganzen Dinge, die im Endeffekt den Geist öffnen, zum Selbstdenker unterstützen und den Genius der Kinder mehr und mehr wachrütteln, damit sie selbst merken, ich muss nicht lernen, um etwas abzuliefern, sondern ich lerne, um Probleme zu lösen. Um die Probleme, die ich vor mir sehe, die ich lösen will, was brauche ich dazu? Das kann ich dann am Ende für mich bewerkstelligen und werde zu Lebensmeisterin, zu Lebenskünstlerin im Endeffekt. Und wann beginnt das Ganze so? Es ist ganz unterschiedlich, weil alle Familien leben natürlich in verschiedenen Zeitzonen. Das Ganze findet auf Deutsch statt. Dementsprechend sind es alles Familien, die entweder Deutsch sprechen oder aus Deutschland stammen. Leben aber in den verschiedensten Ländern, also viel in Europa, aber auch in Vietnam, in Neuseeland, Paraguay, Panama zum Beispiel, also in Südamerika. Und dementsprechend ist es natürlich mit den Zeitzonen immer so ein bisschen unterschiedlich. Aber es beginnt in der Regel um 9 Uhr morgens. Und ich würde jetzt mal sagen, manche Kinder nehmen einen Kurs wahr pro Woche, manche nehmen 3, 4, 5 Kurse pro Woche wahr. Manche Kinder haben 3 Kurse am Tag. Bei mir jetzt. Aber es gibt ja viele verschiedene Plattformen, die unterschiedlichste Ansätze haben und dementsprechend das auch gern kombiniert wird. So, ne, dass man dann woanders Kurse hat, dann bei freilerner.online Kurse hat und dementsprechend dann sich das Potpourri zusammensucht, was einem gefällt. Aber vor 9 Uhr brauche ich in der Regel nichts anbieten, weil davor nicht das Bedürfnis ist, schon was zu tun, weil das gemeinsame Frühstück in der Familie einen viel höheren Stellenwert hat, gemeinsam als Familie alle zusammen auch frühstücken zu können zum Beispiel, wo nicht jemand schon zur Arbeit wecken muss. Oder manch einem ist 9 Uhr zu früh, der sagt, nein, vor 10 Uhr, das mag ich nicht. So, das ist, widerspricht meinem natürlichen biologischen Rhythmus. Auch ein Aspekt, der enorm wichtig ist, dass das Gehirn und der Mensch an sich nicht unter Stress ist, sondern immer in einem entspannten Zustand auch sein darf. Und das passiert natürlich, wenn ich erstens sich lernen muss und zweitens morgens der Wecker nicht klingelt, sondern ich mit der Sonne aufstehe und dementsprechend im natürlichen Rhythmus auch sein darf. Das sind die Zeitfenster und das geht dann teilweise bis 5 oder 6 Uhr abends, wo dann Kinder sich das suchen, die in anderen Zeitzonen zum Beispiel sind oder dann auch kreative Sachen wie zum Beispiel Geometrie, aber nicht im Sinne von, wir berechnen jetzt Würfel, sondern wir erschaffen jetzt einen Torus und zeichnen den mit Zirkel und machen ein Kunstprojekt daraus oder machen ein kunstvolles Bild und erleben so den Einklang der Geometrie in den gesamten universellen Zusammenhängen. Es sind eben größere, ganzheitlichere Ansätze. So kann man sich es ungefähr vorstellen. Es ist eine große Auswahl und jeder sucht sich das, was ihm passt von den Zeiten und für sein Gefühl und passend zu seiner Motivation.
Jetzt sagen ja Kritiker, dass man nicht automatisch lesen lernt oder rechnen oder schreiben, nur weil da irgendeine Motivation da ist. Wie stellen Sie denn sicher, dass diese Kulturtechniken trotzdem erlernt werden? Oder ja, sag ich mal so, gibt es irgendwie ein zu spät, wo es dann, huch, ist jetzt, bis hierhin hätte es eigentlich sitzen müssen, und nu? Also wie vermeidet man, dass es dann irgendwie gar nicht klappt?
Ja.
Oder klappt es immer?
Ich sag mal so, ich drehe den Spieß mal um. Klappt es in der Schule immer?
Touché.
Also ich möchte gerne einen Vergleich anbringen. Es gibt aktuell eine Studie vom UNICEF, wo 37 Länder untersucht wurden, wie so der Bildungsstand ist und wie auch das Wohlbefinden der Kinder ist in den Schulen. Deutschland hat mit Platz 25 beim Wohlbefinden der Kinder abgeschnitten und mit Platz 34 von 37, was sozial und schulische Kompetenzen betrifft. Man hat festgestellt, dass 40% der Kinder mit 15 Jahren die Mindestkompetenzen im Lesen und in der Mathematik nicht erreicht haben. Also das ist im Endeffekt ein ziemlich hoher Prozentsatz, der zum Nachdenken anregt. Irland hat übrigens auf Platz 1 abgeschnitten. Dort ist das komplette Freilernen erlaubt und dort wird es sogar noch unterstützt. Nur mal so als Vergleich. Wo beginnt die Sicherheit, dass ein Kind lesen lernt? Was ich persönlich erlebe in den 4 Jahren jetzt, ist, dass wenn ein Kind lesen lernen will, und das will es in der Regel genauso, wie es die Muttersprache automatisch lernt. Das passiert einfach. Mit dem Lesen ist es ähnlich. Also wenn man jetzt in der Welt unterwegs ist, dann sehen die Kinder natürlich auch Straßenschilder und da stehen Buchstaben drauf. Und irgendwann beginnt dieses Interesse, was ist das eigentlich da? Und das Interesse, wie schreibe ich eigentlich meinen eigenen Namen? Und also es wird aufgenommen im Umfeld herum, wo ist überhaupt was? Und es beginnt das Interesse geweckt zu werden. Und das ist natürlich nicht bei jedem Kind gleichermaßen so. Es gibt Kinder, die einen Drang dazu haben, lesen zu lernen und Kinder, die es nicht so wollen. In der Regel passiert das Lesen recht leicht, recht unbeschwert, automatisch. Es gibt aber Kinder, die auch mit 9 oder 10 Jahren noch nicht wirklich lesen können. Da finde ich es immer total wichtig hinzuschauen, okay, wie fühlt sich das Kind damit und hat es das Gefühl, minderwertiger zu sein, wenn es noch nicht lesen kann im Verhältnis zu den Kindern in seinem Umfeld? Wenn das der Fall ist und sich da Blockaden aufbauen, dann finde ich es sehr, sehr wichtig, auf spielerische, lockere Art und Weise mit dem Kind dann auch zu starten und zu gucken, diese Herausforderung anzunehmen. Eine Möglichkeit zum Beispiel ist zu schauen, okay, was interessiert denn mein Kind? Wo sind seine Hobbys und brauche es dafür das Lesen? Und habe ich vielleicht als Eltern meinem Kind das immer vorgelesen, wenn es was nicht wusste? Und dann zu sagen, hey, guck mal, wenn du das wissen willst, ich glaube, dann brauchst du das Lesen, oder? Und dann kommt recht schnell die Erkenntnis, ja, stimmt, weil sonst komme ich irgendwie nicht weiter, also muss ich lesen lernen. Und dann ist es wichtig, dass das Kind dieses Wissen hat, dieses Urvertrauen auch zu seinen Eltern hat. Wenn ich Hilfe brauche, dann weiß ich ja, wo ich hingehen kann, wer mich da unterstützt. Und das sieht man im Freilernen ganz, ganz viel, dass dieses Urvertrauen innerhalb der Familien zwischen den Kindern und Eltern oft noch ganz natürlich gegeben ist und heil ist. Es hat keine künstliche Trennung stattgefunden, die viele Stunden des Tages umfasst, wo das Kind raus musste aufgrund der Schulpflicht in das System, sondern es ist dieses Familiensystem intakt und stabil. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass die Kinder auch von den Eltern lernen wollen. Nicht immer, nicht per se. Natürlich gibt es da Reibereien, es gibt die Pubertät und so weiter und so fort. Ganz natürlich, ganz normal, muss auch so sein. Aber es ist ein anderes Miteinander. Und in der Regel ist es schon so, dass es dann sich meist nicht 100%, aber wie gesagt, wenn wir auf die Schule schauen und dort 40% sehen, ich würde niemals sagen, dass 40% der Freilerner nicht lesen kann. Ich würde es eher im einstelligen, niedrigen Bereich beziffern. Es sind die wenigsten, die nicht oder Schwierigkeiten damit haben. Die meisten lernen es recht flott. So erlebe ich das.
Gut, dann versuche ich ein anderes Argument dagegen. Dann lassen wir die Wissensvermittlung weg. Das war jetzt 1-0 für Sie. Schule ist ja auch ein sozialer Raum, ne? Also wo Kinder Gemeinschaft erleben, Konflikt, Unterschiedlichkeit, Alltag mit Gleichaltrigen. Wie soll das online funktionieren?
Ich habe mich das selbst gefragt zu Beginn. Wie wird es wohl ausschauen? Dein Kind braucht doch rechtzeitig, frühzeitig soziale Kontakte. Wie war es früher? Also ich gehe jetzt mal gedanklich noch weiter zurück, wo das Familiensystem vielleicht noch stärkere Rollen gespielt hat. Da war es nicht so, dass wenn das Kind draußen im Dorf, auf dem Land dann rausgegangen ist, dass alle gleichaltrig waren. Also wie in einer Klasse, wo alle ein gleiches Alter haben, sondern die Jüngeren haben von den Älteren gelernt und die Älteren haben den Jüngeren geholfen. Also es gab ein natürliches Zusammenspiel. Und wenn ich jetzt so schaue in den Online-Kursen, ganz viele Kinder kennen sich, weil sie in verschiedenen Kursen miteinander sind oder an einer Online-Schule dann miteinander sind. Dann gibt es Freilernertreffen weltweit, wo man sich trifft, sich austauscht, sich vernetzt. Aber durch diese Online-Vernetzung ist es so, dass die Kinder einerseits natürlich da das soziale Miteinander auf digitaler Ebene haben, aber es ist ja ein Live-Gespräch miteinander, also diesen Raum gibt es. Und gleichzeitig die Kinder natürlich, wenn sie durch die Welt reisen, immer wieder auch auf Kinder treffen, die sie schon bereits kennen aus den Kursen. Oder man dann gezielt in bestimmte Länder reist, weil man seine Freunde treffen will. Also es ist schon so, dass nicht alle, würde ich jetzt sagen, ganz, ganz viele soziale Kontakte haben, aber schon die meisten gutes soziales Miteinander mit vielen anderen Menschen pflegen, aber eben weltweit vernetzt und nicht nur in der Nachbarschaft oder im Dorf oder in der Stadt, sondern eben die Grenzen verschwimmen und die Distanzen verschwimmen auch. Also es ist nicht das Problem, mal eben mehrere tausend Kilometer auch an Strecken zu überwinden, um Freunde zu treffen. Man ist dann halt längere Zeit an anderen Orten. Also man muss sich das ganze Lebenssystem eigentlich anders vorstellen, weil ich reise dann nicht hin, um einmal Nachmittag miteinander zu spielen und dann war es das, sondern man reist dorthin für die nächsten 4 Wochen und verbringt dort halt dann seine Zeit, wenn man jetzt keinen festen Lebensort hat. Man ist einfach viel mehr, ich würde jetzt sagen, im Lebensflow. Und so auch die Kinder miteinander. Und ich nehme da kein soziales zu wenig wahr.
Zum Schluss vielleicht noch eine Frage, die sich um die Eltern rankt, die jetzt vielleicht auch mit Schule unzufrieden sind, aber so ein bisschen unsicher noch sind. Ist denn dieses Freilernen was für mich oder ist das eher was für sehr überzeugte, sehr gebildete, sehr organisierte Familien? Was würden Sie da sagen? Wann ist der richtige Schritt, zum Freilernen zu kommen?
Ich glaube, der richtige Schritt ist dann gekommen, wenn ich merke, ich bin in meinem Leben nicht mehr glücklich in dem System, in dem ich bin. Und der Druck und die Blockaden werden größer und größer und größer. Also wenn ich merke, mein Kind ist unglücklich oder mein Kind zeigt oder spricht, mir geht's nicht gut. Das ist ja nicht immer der Fall, aber vielleicht zeigt das Kind einfach, ich bin nicht glücklich und ist auffällig in diesem Fall. Dann würde ich hinschauen. Ich würde nicht wegschauen, ich würde hinschauen und einfach gucken, warum ist das so? Ich würde immer diese Frage, dieses Warum, was Kinder schon immer stellen. Warum, 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 warum? Das, was uns irgendwann abtrainiert wurde. Warum? Und darauf eine Antwort finden. Und dann, wie kann ich da was verändern? Und eine Möglichkeit kann das Freilernen sein, wenn es das Richtige für mein Kind ist. Und das muss man einfach antesten. Man kann sagen, ich mache ein Jahr Auszeit zum Beispiel. Manche Arbeitgeber machen das mit und wir reisen jetzt einfach mal los und gucken oder nehmen uns eine Ferienwohnung oder ein Airbnb irgendwo im Ausland, wo es uns vielleicht gut geht und da sind andere Freilerner. Wir probieren es einfach mal. Oder wir gehen in die Schweiz oder nach Österreich und probieren mal das Homeschooling aus. So, aber wir machen einfach erstmal, machen vielleicht einfach mal einen langen Urlaub und beginnen einfach mal und gucken, wie es uns denn dann geht als Familie. Es ist ein Weg und es ist ein Ausprobieren. Aber ich würde immer in dem Moment, wenn ich merke, irgendwas stimmt hier gerade nicht, in dem, wie ich mich fühle und ich bin nicht in Harmonie in meinem Sein als Familie, dann würde ich gucken, okay, kann ich etwas verändern? Aber es gibt nicht das Geheimrezept und den einen Weg. Es gibt immer den Familienweg, der für das Kind und die Familie der richtige ist. Und da muss man hineinspüren. Deswegen würde ich nicht sagen, Freilernen ist das Ultimo, sondern jede Familie muss einfach gucken, was ist für mich stimmig. Und da einfach hineinspüren.
Ja, über die Möglichkeiten, jenseits von der Schule oder dem Schulgebäude gute Bildung zu vermitteln und vermittelt zu bekommen, sprach ich mit Jan-Alan Hellermann. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Hellermann.
Ja, vielen Dank. Es war mir eine Freude.
Wer in Deutschland etwas werden will, macht Abitur, studiert und hat dann hoffentlich einen akademischen Titel. So jedenfalls lautet das unausgesprochene Versprechen des deutschen Bildungssystems. Gleichzeitig klagen Betriebe über fehlende Fachkräfte, Ausbildungsstellen bleiben unbesetzt und fast jeder fünfte junge Mensch zwischen 20 und 34 hat keinen Berufsabschluss. Die Schweiz gilt hier oft als Gegenmodell. Dort hat die Berufslehre traditionell ein deutlich höheres Ansehen und der Weg zum Erfolg führt eben nicht automatisch über Gymnasium und Universität. Doch auch in der Schweiz wächst der Druck hin zu mehr Akademisierung. Über diese Entwicklung und die Folgen daraus spreche ich jetzt mit Matthias Binswanger. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule Nordwestschweiz, Privatdozent an der Universität St. Gallen und erfolgreicher Autor zahlreicher Bücher. Herzlich willkommen im Lehrerzimmer, Herr Professor Binswanger.
Ja, hallo.
Herr Binswanger, die Schweiz gilt international als Musterland der Berufsbildung. Was macht denn das duale System aus Ihrer Sicht so stark?
Ja, leider wird die Schweiz auch immer weniger zum Musterland in dieser Beziehung, weil die Schweizer sind da etwas schizophren. Auf der einen Seite eben loben wir unser eigenes System und sagen, das ist besser als im Ausland und wir weisen darauf hin, wie wichtig das ist für den Erfolg der Schweiz. Und auf der anderen Seite haben wir dann aber panische Angst, den Anschluss ans Ausland zu verlieren. Jetzt gibt es ja dort immer mehr Akademiker. Jetzt müssen wir aber dafür sorgen, dass es in der Schweiz auch mehr Akademiker gibt und geben dann eigentlich gerade den Vorteil auf, den wir haben durch dieses Bildungssystem, also dieses duale Bildungssystem. Und was trägt jetzt das bei eben zur Stärke der Schweizer Wirtschaft? Es ist im Grunde ganz einfach. Wir bilden in der Schweiz tendenziell die Leute aus, die wir tatsächlich brauchen. Und das ist eben am besten gewährleistet, wenn man die Leute direkt on the job schult. Das heißt, die Leute machen dann eben eine Berufslehre, lernen praktisch das Wissen, das sie brauchen nachher, in Kombination mit Schulbesuch. Also sie gehen dann ja 1-2 Tage in der Woche gehen sie in die Schule. Den Rest der Zeit arbeiten sie schon im Lehrbetrieb, sammeln tatsächlich praktische Berufserfahrung. Und das führt dazu, dass es in der Schweiz sehr wenige Arbeitslose gibt in jugendlichem Alter, weil alle diese Menschen sind ja dann vorbereitet eigentlich auf eine praktische Tätigkeit und können nachher direkt arbeiten, sind auf dem Arbeitsmarkt auch gut vermittelbar. Und das ist, wenn man jetzt Studierende hat, natürlich ganz anders. Die studieren irgendetwas. Da weiß man dann nicht, ob das auch gebraucht wird nachher in der Praxis. Sie haben häufig auch keine Erfahrung in der Praxis. Und dann sehen wir eben, dass dort die Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen wesentlich höher ist als in der Schweiz. Und vielleicht interessant noch, die Schweiz ist ja in sich auch heterogen. Also wir haben ja den deutschsprachigen Teil in der Schweiz, französischsprachigen Teil und noch einen Kanton, das Tessin, wo man Italienisch spricht. Und diese Teile, also die Westschweizer Kantone, das Tessin, die haben weniger diese Tradition der Berufslehre. Da sind die Maturitätsquoten höher. Und wenn wir jetzt mal so über die Schweiz schauen, dann können wir generell beobachten, je tiefer die Maturitätsquote ist in einem Kanton, umso geringer ist die Jugendarbeitslosigkeit und tendenziell auch umso erfolgreicher wirtschaftlich ist ein Kanton.
Jetzt haben Sie ja gerade schon angedeutet, dass auch in der Schweiz da so eine Bewegung ins Spiel gekommen ist, beziehungsweise so eine Schizophrenie, dass man eben den Anschluss nicht verlieren will und eben auch möglichst viele Schüler in die Hochschulbefähigung bringen will. Dazu haben Sie mal zugespitzt formuliert, wir machen aus potenziell guten Handwerkern mittelmäßige Akademiker. Können Sie das einmal genauer ausführen, was Sie damit meinen?
Ja, also wir machen aus potenziell guten Praktikern, Handwerker, machen wir mittelmäßige Akademiker, weil wir das zu unserem Ideal erklärt haben, zu unserem Bildungsideal, der mittelmäßige Akademiker. Will heißen, es sollen möglichst viel Jugendliche studieren, also eine tertiäre Ausbildung machen. Und das heißt jetzt, dass man eben Jugendliche, die vielversprechend sind, denen sagt man, ja, du solltest doch jetzt wirklich Abitur machen, nach etwas studieren und keine Berufslehre, weil da hast du doch bessere Chancen. Dann machen eben tendenziell die besseren Leute auch Abitur, also die besseren Jugendlichen. Und das hat dann den Effekt, dass die Qualität derjenigen abnimmt, die eine Lehre machen. Dann stellt man das natürlich fest bei den Betrieben, nicht? Die sind nicht mehr so gut oder wie sie bisher waren. Wie reagieren dann Unternehmen darauf? Sie stellen jetzt auch höhere Bildungsanforderungen. Sie sagen dann, ja, jetzt brauchen wir auch einen höheren Abschluss für die Leute, die wir anstellen. Dadurch wird die Berufslehre nochmals unattraktiver. Noch mehr Jugendliche versuchen dann eben stattdessen Abitur zu machen. Und dann beobachten wir, dass immer mehr studieren an Universitäten, auf der anderen Seite aber weniger eine Lehre machen, die Qualität derjenigen auch noch abnimmt, die eben eine Lehre machen. Das wird dann so zu einer Bildung zweiter Klasse. Und so werden dann eben aus Leuten, die eigentlich sehr gut wären zum Teil in praktischen Tätigkeiten, die studieren dann nachher etwas und sind da eben irgendwo Akademiker, wahrscheinlich nicht speziell gute Akademiker, weil es wären sehr gute Praktiker gewesen. Man hat sie aber dazu überredet, stattdessen jetzt zu studieren. Das ist dann eben dieser mittelmäßige Akademiker. Und dann kommt noch dieses Phänomen dazu, dass natürlich die Qualität der Universitätsbildung, der Hochschulbildung auch abnimmt, weil die werden dann immer mehr zu Massenabfertigungsanstalten, wo Hunderte von Studierenden sich in irgendeinen Raum zwängen müssen, um da noch etwas zu dem mitzukriegen, was früher einmal eine Vorlesung war. Diese Qualität geht auch zurück. Wir haben immer mehr Studierende an Universitäten. Und irgendwann zählt dann ein normales Universitätsstudium nicht mehr viel, weil man weiß ja gar nicht mehr, was für ein Leistungsausweis damit verbunden ist. Und das führt dann dazu, dass es zur Bildung von Elite-Universitäten kommt. Da muss man an ganz spezifischen Universitäten studieren, damit überhaupt diese universitäre Ausbildung noch etwas gilt. Und das führt dann eigentlich zu einer noch viel elitäreren Bildungslandschaft, wo nur noch das Studium an ganz bestimmten Universitäten zählt. Und der Rest, das sind dann eben diese mittelmäßigen Akademiker, die da dieses Massenstudium durchlaufen mit vielen anderen.
Was müsste denn passieren, damit junge Leute, aber vor allen Dingen auch ihre Eltern, insbesondere auch die Akademikereltern, die sogenannten, die Berufslehre wieder stärker als eine attraktive erste Wahl sehen und eben nicht so als Plan B, wenn es irgendwie dann doch nicht klappt mit dem Gymnasium?
Ja, was man vor allem aufzeigen müsste, sind die ganzen Erfolgsgeschichten, die es nach wie vor gibt in der Schweiz, wo man wirklich vom Lehrling zum CEO geworden ist in einem Unternehmen. Das ist also das Pendant zur amerikanischen Erfolgsgeschichte, nicht vom Tellerwäscher zum Millionär. Und in der Schweiz war das eben vom Lehrling zum Firmenchef. Also man muss zeigen, wie gut die Möglichkeiten tatsächlich sind, dass wir heute auch eine Bildungslandschaft haben, wo man auch mit einer Berufslehre, wenn man das nachher möchte, weiter studieren kann an einer Fachhochschule, auch von einer Fachhochschule später noch wechseln kann an eine Universität. Also stehen nach wie vor alle Wege offen. und dass man eigentlich mit dieser praktischen Ausbildung, die man hat, wenn man eine Berufslehre macht, sich einen Grundstein legt, der sehr hilfreich ist bei sehr vielen Tätigkeiten, dass man auch gute Verdienstmöglichkeiten hat mit diesen Berufen, die man da erlernt. Also man müsste verstärkt wieder diese ganzen Vorteile eigentlich aufzeigen und auf der anderen Seite eben auch den Leuten klar machen, dass häufig ja mit einer Universitätsbildung oder wenn man anfängt zu studieren, dass schon ein größerer Teil mal gar nicht abschließt, dieses Studium, also irgendwo dazwischen hängen bleibt und dass es auch zunehmend schwieriger wird, wieder bei verschiedenen Studienrichtungen dann tatsächlich einen Job zu finden. Also es ist vor allem auch ein Informationsproblem.
Für wie steuerungsfähig halten Sie denn das System? Also gibt es neben dem, was Sie jetzt gerade schon genannt haben, noch weitere Maßnahmen, um die Berufsbildung, die Berufslehre weiter aufzuwerten?
Ja, wir haben natürlich in der Schweiz schon diskutiert, ob man das dann gleichstellen müsste, sozusagen einem Bachelor und einem Master, den man eben macht bei einem Studium, indem man dann den Leuten, die eine Lehre gemacht haben, sozusagen denen den Titel gibt eines Professional Bachelor. Dann kann man auch noch einen Professional Master dann machen, also ob man sie irgendwie aufwerten muss, schon allein durch die Bezeichnung. Was vielleicht auch eine wichtige Rolle spielt, dass man natürlich viele Fertigkeiten, die heute gebraucht werden, gerade auch wenn wir jetzt denken an Tätigkeiten im Bereich von KI und so, das sind Fähigkeiten, die man viel besser on the job lernt, als in irgendeinem Klassenzimmer oder einem Hörsaal, weil man eben dann direkt mit diesen Tätigkeiten zu tun hat, erwirbt man sich die praktischen Fähigkeiten im Umgang mit Technologien. Deshalb ist es eben auch, gerade wenn wir an neue Entwicklungen denken, wichtig, dass wir Leute ausbilden, die direkt praktisch mit neuen Technologien umgehen können. Und wenn wir jetzt auch den Fachkräftemangel einmal anschauen in der Schweiz, was ist am allermeisten gefragt? Ja, das sind genau diejenigen, die eben eine Berufslehre gemacht haben und dann noch eine sogenannte höhere Fachbildung. Also sind wirklich diese Praktiker, die auch fehlen in der Wirtschaft.
In Deutschland hat man das ja, ich hatte es ja in der Anmoderation schon gesagt, es gibt ganz viele Ausbildungsstätten, die leer bleiben. Gleichzeitig gibt es auch ganz viele Auszubildende, die nie Auszubildende werden, weil die gar keine Lehrstelle finden. Wir haben den Fachkräftemangel. Wo laufen die Dinge schief? Wo biegen wir falsch ab?
Ja, es kommt dann natürlich noch etwas anderes dazu. Das ist sozusagen das Image oder was ist heute wirklich in bei Jugendlichen oder was wird als großartig angesehen. Und das ist natürlich nicht der Lehrling, der jetzt irgendwie eine Bäckerlehre macht und morgens um 3 Uhr aufstehen muss. Es ist auch nicht der Lehrling, der sich irgendwie die Hände schmutzig machen muss, weil er irgendwo draußen arbeitet. Derjenige, der eben früh aufstehen muss, relativ wenige Ferien dann hat im Vergleich zu denjenigen, die jetzt studieren. Das Ideal von Jugendlichen heute, das ist eher so Influencer zu werden, wo man möglichst einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht und möglichst ganz jung auch schon sehr viel Geld verdienen kann und nicht so der hart arbeitende Lehrling, der sich da lange anstrengt. Das ist natürlich auch ein bisschen schizophren, nicht, dass wir auf der einen Seite von Jugendlichen erwarten, sie sollen sich jetzt da wieder anstrengen, wieder Lehre machen und auf der anderen Seite aber die gesellschaftlichen Anreize ganz anders gesetzt sind. Das wird dann überall auf sozialen Medien gefördert, sich möglichst in Szene setzen mit möglichst wenig eigentlich so direkt körperlicher Arbeit.
Ein weiteres Problem sind ja auch Lehrabbrüche. Also ich hatte irgendwo gelesen, in der Schweiz wird etwa jeder 4. Lehrvertrag vorzeitig aufgelöst. Was denken Sie, was sind die Gründe dafür?
Das hängt dann natürlich auch damit zusammen, dass eben ein Teil der Lehrlinge, die traditionell eine Lehre gemacht hat, nicht mehr Lehrlinge wird, sondern stattdessen studieren. Das sind natürlich zum Teil diejenigen, die am geeignetsten waren für eine bestimmte Lehre. Und weil eben jetzt in verschiedensten Branchen dann ein Mangel ist an Lehrlingen. Also es ist zum Beispiel schwierig, Elektroinstallateure zu finden, es ist schwierig, Sanitäter zu finden, es ist schwierig, Zimmermänner zu finden, obwohl man da nachher eigentlich gute Verdienstmöglichkeiten hätte. Es gäbe auch viele kleinere Betriebe, die händeringend nach einem Nachfolger suchen, wo man auch dann den ganzen Kundenstamm übernehmen könnte. Also es gibt tolle Möglichkeiten. Trotzdem wollen das dann eben viele jüngere Leute nicht. Das heißt jetzt, wenn man die Leute nicht findet, dann muss man halt diejenigen nehmen, die es gibt. Das sind dann eben nicht diejenigen, die wirklich geeignet sind zu einem großen Teil für diese Lehre. Und dann kommt es halt entsprechend auch zu diesen Lehrabbrüchen.
Ein weiterer heikler Punkt ist auch die Reform der Allgemeinbildung in der Berufsausbildung, also dass klassische Fächer teilweise aufgelöst und dann durch sogenannte Handlungskompetenzen ersetzt werden sollen. Was halten Sie davon?
Das ist natürlich ein Trend im Moment, nicht, dass man sozusagen Wissen ersetzt durch Kompetenzen und dann da irgendwelche großartigen Dinge in Lehrplänen stehen, wo man dann keine Ahnung hat, was die Leute nachher tatsächlich können. Auf der einen Seite muss man mal sagen, ein ganz großer Vorteil der Berufslehre liegt auch darin, dass nicht der Staat vorschreibt, was da in der Berufsschule tatsächlich gelernt wird. Das sind in ein, zwei Tagen, wo die Lehrlinge in die Schule gehen, sondern das sind die Berufsverbände, die das mitbestimmen. Also das wird nicht von oben vom Staat aufoktroyiert, sondern haben wirklich die betroffenen Betriebe über die Berufsverbände dann die Möglichkeiten, das mitzubestimmen. Und deshalb ist es da weniger ausgeprägt jetzt noch im Bereich der Berufsschule, als es sonst in der Bildungslandschaft ist. Aber das ist eine Tendenz heute, dass man natürlich das Wissen sozusagen abwertet und sagt, das kann man ja alles nachschauen und dafür gibt es ja dann KI und das Internet. Nicht, wir brauchen Leute, die Kompetenzen haben, die also über Dinge reflektieren können, die unter bestimmten Situationen entscheiden können. Das Problem ist, dass eigentlich eine echte Kompetenz nur entsteht, wenn man auch ein gewisses Wissen, also ein gewisses Know-how hat. Ohne dieses Know-how, dieses Wissen, nützt mir eine theoretische Kompetenz eigentlich gar nichts. Also die muss man auch praktisch erlernen, beziehungsweise sich erarbeiten in einem Studium, eben auch über Wissen, weil ich kann ja auch nur sinnvoll denken, wenn ich ein gewisses Wissen präsent habe. So haben wir dann eben Leute, die zwar auf dem Papier kompetent sind, denen aber ganz entscheidende praktische Fähigkeiten oder das Wissen fehlt. Also nur als Beispiel, nicht unsere ganzen Lehrpläne in der Schweiz, das ist der sogenannte Lehrplan 21, den wir jetzt haben, der ist auch auf Kompetenzen ausgerichtet. Und ich unterrichte ja Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule. Und wenn ich dann mal da nachschaue, was da als Kompetenzen drinsteht für 12- bis 14-Jährige in diesem Lehrplan, da wäre ich ja froh, wenn unsere Studierenden diese Kompetenzen hätten, die da 12- bis 14-jährigen Schülern zugeschrieben wird im Lehrplan. Das heißt, da entstehen Scheinwelten, Potjomkinsche Dörfer von Kompetenzen, die nachher eigentlich niemand hat. Die können zwar dann so antrainiert, gescheit über irgendwelche Dinge daherreden, ohne aber wirklich etwas darüber zu wissen. Das heißt, wenn man dann nachfragt, dann ist sehr schnell Schluss. Und das ist so ein bisschen die Tendenz, die wir heute haben. Nicht? Wir lernen oberflächlich über alles zu sprechen. Das nennen wir dann Kompetenz. Aber die tatsächliche Kompetenz, die eben auch auf Wissen, auf praktischen Fähigkeiten beruht, die fehlt dann.
Zum Schluss noch eine Frage. Was steht eigentlich auf dem Spiel, wenn die Berufslehre weiterhin an Bedeutung verliert? Und zwar nicht nur für die Wirtschaft, sondern für die Gesellschaft insgesamt.
Damit sägen wir eigentlich an dem Ast, auf dem wir sitzen. Weil, wie gesagt, das ist einer der Erfolgsfaktoren der Schweizer Wirtschaft. Ich würde aber nicht nur sagen, der Schweizer Wirtschaft, sicher auch der Wirtschaft in Süddeutschland, die ja traditionell auch eigentlich auf diesem System aufbaut. Und das hat immer davon gelebt, nicht, dass wir eben Praktiker haben mit Fähigkeiten, die man braucht. Und dass eben die Wirtschaft bzw. das Handwerk, die betroffenen Betriebe da selbst mitbestimmen können, was da auch gelernt wird, dann in der Schule. Wenn jetzt zunehmend eben das verakademisiert wird, dann fehlen uns nachher genau die Leute, die eben diese praktischen Fähigkeiten haben, die eben Dinge on the job gelernt haben. Und damit fällt dann eben ein wesentlicher Erfolgsfaktor weg, weil das trägt ganz wesentlich dazu bei, dass wir eigentlich als Gesamtwirtschaft effizient funktionieren, weil das ein sehr effizientes Bildungssystem ist. Also wir bilden tatsächlich die Leute aus, die wir dann tatsächlich brauchen. Und wenn wir das zu stark verakademisieren, dann ist das nicht mehr der Fall.
Über die Bedeutung der Berufslehre und die Folgen der Überakademisierung sprach ich mit dem Volkswirtschaftsprofessor und Buchautor Matthias Binswanger. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Gern geschehen.
Hören Sie jetzt eine neue Folge unserer Reihe Schule früher. Dieses Mal nimmt Sie unser Sinnsucher Markus Fahlefeld mit auf eine Reise in seine Schulzeit, die in den frühen 70ern begann.
Mein Name ist Markus Fahlefeld, ich bin Moderator auf Kontrafunk. Zu meiner Schulzeit kann ich zuallererst sagen, dass sie nicht ganz linear verlief. Mein Eintrittstor in die Schulwelt verlief einigermaßen dramatisch, was ich als Kind natürlich nicht so wahrnahm. Kinder haben ja diese ungeheure Fähigkeit, alles um sich herum als gottgegeben und richtig anzunehmen. Das heilige Ja-Sagen gehört zur Kinderseele dazu. Denn bei der ärztlichen Schuluntersuchung vor der Einschulung in eine Hamburger Grundschule stellte der Arzt bei mir fest, dass ich auf dem Weg sei, zu erblinden. Aus irgendwelchen Gründen war ich medizinisch ein spannender Fall, weswegen sich das Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg meiner annahm und eine der ersten Augenoperationen in dieser Sache an mir vornahm. Das führte in der Folge dazu, dass ich die ersten 2 Jahre meines Schullebens 2 Stunden am Tag im Auto, eben von den Hamburger Vororten zum innenstädtischen Universitätsklinikum und die Nachmittage in einem Krankenhaus verbrachte. Mit Sehtests und vielen anderen Konzentrationsübungen, was dann dazu beitrug, dass ich mit schnellem Lernen und längeren Konzentrationszeiten wenig Probleme hatte. Kurzum, in der Schule war ich trotz einiger Fehlzeiten ein sehr guter Schüler und vor allem meine Klassenlehrerin, eine ältere Dame, die noch die Entbehrungen des Krieges erlebt hatte, liebte und verehrte ich sehr. Seitdem ahne ich, dass kleine Kinder nicht der Themen oder Inhalte wegen lernen, sondern weil Kinder ihre Lehrer lieben. Von der Grundschule wechselte ich aufs Gymnasium, aber statt dort bis zum Abitur zu bleiben, zog ich es nach der 10. Klasse vor, auf die deutsche Schule Washington D.C. zu wechseln, also in die USA. Das war meine eigene Wahl, weil ich auch hätte auf dem Hamburger Gymnasium bleiben können. Der Unterschied war eklatant. Nicht nur hatte ich auf einmal keine Vergangenheit mehr, die mir wie ein Schild um den Hals gehängt war. Ich wurde also auch in der Klasse ganz anders aufgenommen und wahrgenommen als noch die Jahre zuvor. Auch der Lehrertypus auf der deutschen Schule war ein völlig anderer. Wer als Lehrer aus Deutschland für 3 oder 5 Jahre an eine Auslandsschule wechselt, muss das zum einen wirklich wollen, zum anderen auch den Mut für den Sprung ins kalte Wasser mitbringen. Die Klassen waren erheblich kleiner, statt der 35 oder 40 Schüler in Hamburg. Ich bin ja ein Boomer-Jahrgang. Bestand unser Abiturjahrgang in Washington aus nur 18 Absolventen. Das führt ganz natürlich dazu, dass das Verhältnis zwischen den Lehrern und den Schülern ein anderes, ein engeres, vielleicht sogar intimeres ist. Vor allem aber kam es mir so vor, dass die ideologisch klassenkämpferischen Lehrer meiner Hamburger Gymnasialzeit, irgendwann bestand die Lehrerschaft eigentlich nur noch aus Pädagogen der 68er-Bewegung, ersetzt worden waren durch normale und vor allem leistungsorientierte Menschen. Wenn ich in meine Erinnerungen gehe, gibt es ein ganz wunderbares Beispiel dafür. Auf dem Gymnasium in Hamburg sollten wir als Siebtklässler, glaube ich, war es, ein Spiel aufführen, bei dem eine Schülerin die Mutter, ein Schüler der Sohn, der beim Clown erwischt worden war, und ein dritter Schüler der Vater sein sollte. Alle drei saßen um einen Tisch wie zum Mittagessen oder Abendessen. Mir fiel die Rolle des Vaters zu, der den Sohn in Schutz nehmen und erklären sollte, das war die Vorgabe der Lehrerin, dass wer im Supermarkt klaut, nur den Reichen, die eh schon genug haben, etwas wegnimmt. Als es dann also soweit war und ich sprechen sollte, trat ich aber aus meiner Rolle heraus und schimpfte mit dem Sohn, dass Clown gar nicht gehe. Das fand die Lehrerin so falsch, dass sie mich vor die Tür stellte. Diesen linken Quark habe ich auf der Schule in Washington nicht mehr erlebt. Dort wiederum hatte ich einen Mathematiklehrer, der in unregelmäßigen Abständen mit einem schwarzen Anzug und weißem Hemd in die Schule kam. Und irgendwann fragte ich ihn, warum er denn so festlich gekleidet sei. Und er antwortete, er habe am Vorabend ein mathematisches Problem gelöst und das feiere er, indem er sich festlich anziehe. Das hatte mich sehr beeindruckt, vor allen Dingen, weil ich bis dahin überhaupt nicht wusste, dass es zum einen mathematische Probleme wirklich gibt und zum anderen, dass wenn man ein mathematisches Problem gelöst hat, man es auch feiern könnte. Damals amüsierte es mich, aber ich muss feststellen, dass es mich seitdem begleitet und vielleicht viel mehr beeindruckt hat, als ich es mir damals zugestehen wollte. Die deutschen Auslandsschulen sind so ein Zwitter zwischen einer Staatsschule und einer Privatschule oder, wie es heißt, Schule in freier Trägerschaft. Und vielleicht war die deutsche Schule in Washington für mich so prägend, dass ich dann 10 Jahre später wirklich selbst eine Schule in freier Trägerschaft gegründet habe. Aber das ist ein anderes Thema.
Gone, but we keep on going on, wondering where they've gone. School
days. I remember. Und das war's auch schon wieder mit dem Lehrerzimmer im Kontrafunk. Mit dem Freilerner Jan-Alan Hellermann sprach ich über Systemsprenger, die er mit seinem Projekt doch noch zum Lernen, Lesen, Rechnen und Schreiben bringt. Und zwar ganz ohne Müssen, sondern aus sich selbst heraus. Und die so ganz nebenbei ihren Genius in sich entdecken. Der Volkswirtschaftler Matthias Binswanger hat uns deutlich gemacht, dass mehr Akademiker nicht automatisch besser gebildete und vor allem besser aufs Arbeitsleben vorbereitete Menschen sind. Stattdessen fordert er eine wirkliche Rückbesinnung auf die Berufslehre und eine deutliche Aufwertung praktischer, handwerklicher Fertigkeiten. Wenn auch Sie uns einen Einblick in Ihren Schulalltag geben wollen, weil Sie Lehrer, Pädagoge oder Erzieher sind oder mit dem Bildungssystem anderweitig in Verbindung stehen, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an lehrerzimmer@kontrafunk.radio. Über Themenvorschläge, Anregungen und Kritik freuen wir uns ebenso. Alle Sendungen des Lehrerzimmers finden Sie zum Nachhören in unserer App, auf unserer Internetseite kontrafunk.radio und natürlich auch auf YouTube. Liken, teilen und kommentieren Sie gerne unsere Sendung. Und wenn Sie einmal was richtig Gutes tun wollen, na dann spenden Sie einfach. Jeder Beitrag ist uns herzlich willkommen. Und damit verabschiede ich mich für heute und wünsche Ihnen noch unterhaltsame Stunden hier bei uns im Kontrafunk. Bis zur nächsten Sendung verabschiedet sich Kerstin Kramer.